Björn Försterling, in den nächsten Tagen wird ein neuer Landtag von Niedersachsen gewählt. Kein Neuland für Sie. Sie machen das ja schon ein Weilchen. Was haben Sie sich dann vorgenommen, wenn Sie gewählt werden? Was ist Ihr wichtigstes Thema?
Ja, unser Ziel ist ja nicht nur in den Landtag zu kommen, sondern auch mitzuregieren. Und dann haben wir zwei Themen. Das eine ist die Verbesserung der Unterrichtsversorgung. Das andere ist der Erhalt der Förderschule Lernen.
Das kostet alles viel Geld. Die Kommunen ächzen heute schon. Die Energiepreise machen sich auch noch bemerkbar. Und es wird immer geredet, die Schuldenbremse muss durchgesetzt werden im Land Niedersachsen. Wie stehen Sie zur Schuldenbremse?
Also wir brauchen die Schuldenbremse gerade jetzt in der Situation, wo wir steigende Preise haben. Wenn wir jetzt das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus werfen, dann kurbelt das die Inflation an. Das wird die Preise eher noch in die Höhe treiben, anstatt zu bremsen. Und von daher ist die Schuldenbremse wichtig. Und ich möchte mal sagen, wenn wir die Schulden in Niedersachsen weiter erhöhen und sich allein der Zinssatz für die Refinanzierung um 1% erhöht, dann heißt das, dass wir uns sowas wie beitragsfreie Kindergartenjahre gar nicht mehr leisten können, weil wir Zinsen bezahlen müssen für Schulden der Generation vor uns.
Die Energie spielt auch eine Rolle, es wird immer teurer, die Lebensmittel wird teurer. Am Ende des Tages zahlt der Bürger, der jetzt schon ächzt. Was kann man tun, um Bürger da zu entlasten?
Also wichtig ist einmal, dass wir eben die Inflation eindämmen. Da ist die Schuldenbremse ein Instrument. Und das Zweite ist, wir müssen das verfügbare Nettoeinkommen der Menschen erhöhen. Und da sind mit den Entlastungspaketen strukturelle Änderungen auf den Weg gebracht worden. Der Arbeitnehmerpauschbetrag ist erhöht worden, Entfernungspauschale ist erhöht worden, Homeoffice-Pauschale ist eingeführt worden, die kalte Progression ist abgeschafft worden, der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer ist erhöht worden. Und das heißt, die Leute haben am Ende mehr Geld im Portemonnaie und können damit dann auch den höheren Preisen Rechnung tragen.
Ja, aber bleibt ja auch immer weniger in der Lohnhütte übrig, wenn man sieht, die Mieten steigen, wir haben zu wenig Wohnraum. Soll bezahlbar sein, es baut aber auch kaum einer, weil sie kein Material kriegen und so weiter. Was kann man da machen? Wie kann man diese Entwicklung stoppen?
Also wir müssen am Ende des Tages einfach bauen. Mehr Wohnungen bedeuten günstigere Mieten. Und von daher müssen wir Baugebiete ausweisen. Wir müssen gucken, wie können wir in den Städten Aufstockungen vornehmen auf bestehende Gebäude. Es ist immer noch unerklärlich, dass die Supermärkte völlig frei stehen und oben drüber nichts ist. Also da sind genügend Kapazitäten, auch um Baulücken zu schließen. Man muss es nur angehen und man muss es halt auch für diejenigen, die dort investieren, wirtschaftlich attraktiv machen. Und das heißt, die Bauvorschriften müssen auch einen Bau so ermöglichen, dass er nicht aufgrund dieser Vorschriften so teuer wird, dass ich das eigentlich über vernünftige Mieten gar nicht mehr reinholen kann.
Gerade in Wolfenbüttel haben die Bäcker den Aufstand geprobt, weil sie nicht mehr wissen, wie sie es machen sollen. Gleichzeitig war jetzt Betriebsversammlung bei Volkswagen, wo man gesagt hat, wir können nicht genug Autos produzieren. Das macht natürlich Sorgen, wenn man sieht, sowohl da und da können Arbeitsplätze sind bedroht. Was kann man da machen, um diese Arbeitsplätze zu sichern? Was kann man machen, um Änderungen, die Transformation vielleicht auch so aufzufangen, dass es genügend Arbeitsplätze gibt, gute Arbeitsplätze?
Also erstens muss man dafür sorgen, dass die Unternehmen durch den Winter kommen. Das heißt, es muss eine Energiepreisbremse geben beim Gas und beim Strom, damit sich das Wirtschaften auch weiterhin lohnt. Ja, dann muss man den Arbeitsprozess entsprechend auch transformieren. Beispielsweise bei VW werden sich natürlich Arbeitsprozesse verändern durch die Elektromobilität. Und da muss einfach das Ziel sein, durch frühe Weiterbildung den Menschen auch eine Neuorientierung zu ermöglichen. Und dann, glaube ich, kann insbesondere unsere forschungsstarke Region Braunschweig-Wolfsburg davon profitieren und die Fachkräfte halten.
Bildung ist ein gutes Stichwort, ja auch Ihr Paradethema. Niedersachsen hat zu wenige Lehrer. Auch in unserer Region sind viele Schulen, dazu marode. Und dann wird über die Förderschulen gestritten. Wie will man all diese Probleme lösen?
Also bei der Förderschule Lernen ist es ganz einfach. Man muss im Landtag beschließen, dass die weiter Schüler aufnehmen kann. Warum sollten Politiker in Hannover besser wissen als die Eltern, was gut ist für das einzelne Kind? Und bei der Unterrichtsversorgung muss es mal eine vernünftige Personalplanung geben, die auch mal ein paar Jahre in die Zukunft schaut. Das hat die letzten 70 Jahre nicht stattgefunden. Kein mittelständisches Unternehmen könnte so überleben, wie wir das seit Jahren in der Schulbürokratie machen. Und dann müssen wir Quereinsteiger finden, denen den Zugang auch leichter machen. Und wir müssen aus der Ganztagsbetreuung Lehrkräfte in den Kernunterricht verschieben.
Ja, Gesundheitspolitik, da sieht man schwierig aufgestellte Krankenhäuser, die kommen nicht mehr finanziell klar. Auf der anderen Seite, wenn ich auf dem Land wohne, will keiner mehr mich behandeln. Dazu kommt natürlich Fachkräfteschwund in der Pflege und Corona. Wo setzt man da den Hebel an?
Ja, bei der Sanierung der Krankenhäuser setzen wir auf privates Kapital, was sich bündeln kann und was sich dann den Krankenhäusern über investive Mittel des Landes zur Verfügung stellen kann, um diesen hohen Investitionsstau in den Krankenhäusern endlich angehen zu können. Wir brauchen Ärzte im ländlichen Raum. Dafür brauchen wir entsprechende Strukturen. Es muss attraktiver sein, im ländlichen Raum Arzt zu sein als in der Stadt. Und wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie schaffen wir auch Mobilität. Also nicht immer muss der Arzt in den ländlichen Raum zu den Patienten kommen, sondern wie schaffen wir es, dass auch die Patienten zu den Ärzten in die Zentren kommen können, einfach und niedrigschwellig. Und dann schaffen wir es, glaube ich, die Gesundheitsversorgung auch nachhaltig zu verbessern.
Auch allgegenwärtig, auch wenn es nicht mehr Thema Nummer eins zu sein scheint. Auf der einen Seite sagen wir müssen uns versorgen, Energieversorgung muss sein. Aber es gibt natürlich viele, die sagen, der Klimaschutz fällt dabei hinten runter. Ist das so?
Der Klimaschutz wird am Ende nicht hinten runterfallen, sondern gewinnen. Aktuell ist es so, wir müssen aus unserer Sicht die drei bestehenden Kernkraftwerke, auch das Kernkraftwerk Emsland, weiterlaufen lassen. Wir müssen auch kurzfristig Kohlekraftwerke wieder ans Netz bringen. Das alles machen wir aber nur, um die Wirtschaft zu stabilisieren, damit wir genügend Geld haben, um danach dann auch die Energiewende zu vollziehen. Und das heißt, wir müssen jetzt diese Maßnahmen machen, damit wir morgen die Mittel haben, Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Wasserstoff auszubauen, um den Klimawandel auch in den Griff zu bekommen.
Dazu gehört natürlich auch das Thema Mobilität. Also die Kommunen schreien und sagen, wir können den Schülerverkehr kaum noch bezahlen. Auf der anderen Seite sagt man auf dem Land, wenn da alle 3-5 Stunden mal ein Bus vorbeikommt, ist es das auch nicht. Letzten Endes wollen wir auch Mobilität für alle haben. Ist das nicht mehr als ein Schlagwort?
Also es ist nicht mehr als ein Schlagwort. Wir brauchen günstige Mobilität und Mobilität, die auch ankommt. Das heißt, das Wichtige war, das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, wir können diese nervigen Tarifverbünde können wir überwinden. Das ist ein großes Plus für den ÖPNV. Und die größte Herausforderung ist tatsächlich gerade auch Busfahrer zu finden. Und das heißt, auch da haben wir einen Fachkräftemangel. Aber wenn wir da die Busfahrer finden, ist es auch möglich, im ländlichen Raum ein entsprechend attraktives Angebot zu machen. Aber wir müssen beispielsweise auch darüber nachdenken, wie können wir von kleinen Orten zu größeren Buslinien auf autonomes Fahren setzen. Also auch da hat die Zukunft Potenzial.
Man spricht immer von einer Verkehrswende. Das reicht das dann, um so eine Verkehrswende zu machen, besseren ÖPNV?
Ich glaube, besserer ÖPNV wird nicht automatisch die Verkehrswende bringen. Machen wir uns nichts vor. Die Menschen lieben den Individualverkehr, die Menschen lieben ihr Auto. Und das kann ich ihnen auch nicht durch staatliche Restriktionen nehmen. Das muss einfach kontinuierlich wachsen durch eine Verbesserung des ÖPNV. Aber kein Politiker wird die Verkehrswende erzwingen können.
Was werden Sie am 10. Oktober machen?
Ja, am 10. Oktober ist unabhängig vom Wahlausgang ein Tag voller Gremiensitzungen. Wahrscheinlich muss man nach dem Feiern auch erst noch mal ein bisschen auskatern. Aber dann geht es sozusagen von einer Sitzung in die nächste.